Fragen auf Drucksache 21-2980 werden in der üblichen Reihenfolge aufgerufen. Ich rufe auf den Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz. Zur Beantwortung steht bereit der parlamentarische Staatssekretär Frank Schwabe. Und ich rufe dann als erstes die Frage Nummer 1 auf des Abgeordneten Tobias Matthias Peterka und gebe dem Herrn Staatssekretär das Wort zur Beantwortung.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Abgeordneter, der Koalitionsvertrag sieht vor, den strafrechtlichen Schutz von Einsatz- und Rettungskräften, Polizisten sowie Angehörigen der Gesundheitsberufe zu verschärfen und einen erweiterten Schutz für Kommunalpolitiker sowie für das Allgemeinwohltätige zu prüfen. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz arbeitet an einem Gesetzentwurf zur Stärkung des strafrechtlichen Schutzes des Gemeinwesens, um das genannte Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen. Es prüft aber insbesondere eine Erweiterung der Strafzumessungsregelung in § 46 Absatz 2 Satz 2 Strafgesetzbuch dahingehend, dass hinsichtlich der verschuldeten Auswirkungen der Tat auch solche zu berücksichtigen sind, die geeignet sind, eine dem Gemeinwohl dienende Tätigkeit nicht nur unerheblich zu beeinträchtigen. Die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten ist von hoher Bedeutung für die freiheitliche demokratische Grundordnung und somit auch für das Allgemeinwohl, sodass auch sie von dem im Entwurf vorgesehenen Schutz profitieren würden.
Sie haben die Möglichkeit zu einer Nachfrage.
Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Ich beziehe mich ja auf die JUMICO, also Justizministerkonferenz. Verstehe ich es dann richtig, dass nicht angedacht wurde, im 188, also der Politikerbeleidigung, dort noch die Journalisten mit reinzunehmen, sondern sie nur so ein bisschen bei der Strafzumessung zu berücksichtigen über dieses Allgemeinwohl? So habe ich Sie verstanden. Aber meine erste Frage wäre, wie kommt man dann gerade bei Personen, die für das Allgemeinwohl zuständig sind, auf Journalisten? Also der Beruf ist ja ursprünglich eigentlich gerade staatsfern und freiheitlich, sage ich mal, im ursprünglichen Ansatz. Warum sind das jetzt Personen, die da Rettungskräften gleichgesetzt werden sollen, wenn ich Sie richtig verstanden habe?
Herr Abgeordneter, Sie haben richtig verstanden, dass wir in der Tat nicht vorgesehen haben, und so steht es ja auch nicht im Koalitionsvertrag, im § 188 Strafgesetzbuch, eine Veränderung vorzunehmen. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, ist uns allen klar, dass in dieser Gesellschaft Medien und die Medienfreiheit eine große Rolle spielen zum Gelingen dieser Demokratie. Und deswegen in der Tat sind Journalistinnen und Journalisten eine Gruppe, die besonders bedeutsam ist dafür, dass diese Demokratie in Zukunft auch weiterhin so gut existieren kann, wie sie das tut.
Sie haben die Möglichkeit, eine weitere Nachfrage zu stellen.
Ja, vielen Dank. Dass Journalisten da eine Rolle spielen, das mag ich zugestehen. Es gibt aber auch noch andere Rollen, die zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung beitragen, zum Beispiel die von Parteien. Sie haben ja auch mitbekommen, vielleicht in Gießen, wie versucht wurde, die Versammlung unserer parteinahen Jugendverbandsgründung mit Ankündigung zu verhindern. Dort wurde ja auch der Journalist Ronsheimer übrigens angegriffen von linken Truppen. Deswegen wird vielleicht, also wie stehen Sie zu dem Ansatz, dass man vielleicht Parteien dort noch einmal erwähnt, die ja gerade auch dem Gelingen von Demokratie vielleicht noch enger verbunden sind als Journalisten, die ja mit allen möglichen Absichten irgendwo tätig werden können? Wie stehen Sie zu Parteien in dem Hinblick?
Herr Abgeordneter, wie wir alle wissen, wie Sie wissen, sind Parteien konstitutiv in dieser parlamentarischen Demokratie. Deswegen gibt es auch einen besonderen Schutz von Parteien. Es gibt auch einen besonderen Schutz von Politikerinnen und Politikern. Und die Frage ist ja, ob Journalistinnen und Journalisten in besonderer Art und Weise zusätzlich geschützt werden sollen. Sie haben recht, man könnte sich auch noch viele andere Gruppen vorstellen. In der Justizministerkonferenz, das will ich hier aber nicht bewerten, gibt es dazu Diskussionen. Ich habe gerade deutlich gemacht, dass wir ja eine Veränderung anstreben zum Schutz von bestimmten Personen, die zum Gelingen des öffentlichen oder des demokratischen Rechtsstaats beitragen und dass wir durchaus darüber nachdenken, Journalistinnen und Journalisten mit in diesen Kreis einzubeziehen.
Zu einer Nachfrage zu diesem Thema hat jetzt der Abgeordnete Dr. Kraft das Wort.
Danke, Frau Präsidentin. Herr Staatssekretär, ich habe nur eine Frage. Wie wollen Sie denn Journalisten und Journalisten schützen gesetzlich, wenn der Begriff Journalist gesetzlich keine geschützte Berufsbezeichnung in Deutschland darstellt?
Herr Abgeordneter.
Also jeder darf sich so nennen.
Ja, ja, Sie haben recht, das ist so. Deswegen wird das im Einzelfall auch entsprechend zu bewerten sein. Die Frage ist aber noch einmal, wie schützen wir Medien in dieser Gesellschaft? Wie schützen wir das freie Wort und diejenigen, die für dieses freie Wort entsprechend eintreten? Und deswegen glauben wir, dass Journalistinnen und Journalisten zu so einer solchen Gruppe gehören. Und deswegen wollen wir gerne diesen Personenkreis mit einbeziehen.
Vielen Dank. Ich komme zur nächsten Frage, die Frage Nummer 2 des Abgeordneten Stefan Schröder zum Thema Reaktion der Bundesregierung auf eine Forderung des Deutschen Richterbundes nach Maßnahmen zum Schutz der Justiz vor politischem Missbrauch. Herr Staatssekretär.
Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter, dass die Justiz vor politischem Missbrauch geschützt werden muss, ist richtig. Deshalb haben wir ja zum Beispiel auch die Resilienz des Bundesverfassungsgerichts gestärkt. Das vom Deutschen Richterbund angesprochene Weisungsrecht der Justizministerien gegenüber den Staatsanwaltschaften ist bereits seit langem Gegenstand rechtspolitischer Diskussion, war auch Gegenstand der Fragestunde ja schon im November. Allerdings muss bei allen Vorschlägen zu Änderungen in diesem Bereich berücksichtigt werden, dass die demokratische Rückbindung der Staatsanwaltschaft sicherzustellen und ihre Kontrolle durch das Parlament zu ermöglichen ist. Die Ideallösung gibt es nicht, das habe ich auch schon im November gesagt. Wir sehen aber keine Notwendigkeit, die jetzige Regelung zu verändern.
Herr Schröder, Sie haben die Möglichkeit, eine Nachfrage zu stellen.
Frau Präsidentin, Herr Staatssekretär, wie bewertet das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 27. Mai 2019 zur fehlenden Unabhängigkeit deutscher Staatsanwaltschaften im Zusammenhang mit dem europäischen Haftbefehl? Vor dem Hintergrund, dass das Vorhandensein einer unabhängigen Justiz zu den Aufnahmekriterien für Mitgliedstaaten der Europäischen Union gehört. Und welche Konsequenzen zieht das Ministerium daraus, insbesondere im Hinblick auf die fortbestehende Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaften gegenüber den jeweiligen Justizministern der Länder und Bund?
Herr Abgeordneter, ich hatte ja gerade schon ausgeführt, dass wir keinen Veränderungsbedarf sehen, dass wir aber sehr wohl sehen, dass es eine öffentliche Debatte gibt. Auch im Kreis der Expertinnen und Experten gibt es sehr wohl unterschiedliche Ansichten. Wir sind der Meinung, dass es am Ende so etwas wie eine demokratische Legitimierung auch der Justiz geben muss, dass es einen Unterschied macht, ob Sie Staatsanwalt sind oder ob Sie unabhängiger Richter oder unabhängige Richterin sind. Was die Frage des europäischen Haftbefehls angeht, ist dem mittlerweile insoweit abgeholfen, dass in der Praxis eigentlich mittlerweile Richter entscheiden über solche Haftbefehle und wir davon ausgehen, dass deswegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs Genüge getan ist.
Haben Sie eine weitere Nachfrage?
Ja, vielen Dank. Inwieweit teilt das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz die Aussage von Franz Josef Strauß, und ich zitiere, wer durch Lautstärke oder andere Gewaltanwendung die Abhaltung einer politischen Veranstaltung verhindern will, ist ein Radikaler, ein Extremist und in den Methoden ein Nazi. Und wie bewertet das Ministerium vor diesem Hintergrund die gewaltsame Störung der Gründungsveranstaltung der AfD-Jugendorganisation in Gießen durch gewaltbereite Gegendemonstranten sowie die diesbezüglich strafrechtliche Verfolgung solcher Taten?
Herr Abgeordneter, Frau Präsidentin, ich weiß ja nicht, ob das was mit dem Thema zu tun hat, aber trotzdem, ich meine, es ist interessant, wenn ich hier geschichtliche Bezüge herstellen. Ich will Bezug nehmen auf das, was die beiden Bundesminister ja vor mir schon gesagt haben. Auf der einen Seite ist es dringend notwendig, dass die Zivilgesellschaft sich engagiert und dass sie sich entsprechend engagieren kann. Und gleichzeitig ist es notwendig, dass das Ganze im rechtsstaatlichen Rahmen geschieht. Wer das nicht tut, der wird am Ende auch mit dem Rechtsstaat in Kollision geraten. Und das ist ja teilweise dann auch geschehen. Und insofern nochmal, das Demonstrationsrecht ist richtig und das soll geschützt werden. Allerdings gibt es Grenzen, die sind rechtsstaatlich normiert. Und mehr Kommentierungen will ich dazu nicht abgeben.
Es gibt eine Nachfrage von Herrn Brandner. Ich würde die aber nur zulassen, wenn die zur Ursprungsfrage ist und nicht jetzt zu der letzten Frage, die ja wirklich sehr weit weg war von der Ursprungsfrage. Okay, dann lassen.
direkt zum Weisungsrecht, nicht zu Franz-Josef Strauß, obwohl ich ihn auch so schlecht gar nicht fand. Also die Vorgängerregierung, da war ja die SPD auch dran beteiligt, die hatte schon zumindest mal einen Referentenentwurf vorgelegt, was die Entschärfung des Weisungsrechts der Staatsanwaltschaften in den Staatsanwaltschaften angehen soll. Es sollten, Zitat, in enge rechtliche Bahnen gelenkt werden, transparent werden und jeder böse Anschein politischer Einflussnahme solle aufhören. Das war so die Auffassung der Vorgängerregierung. Jetzt haben Sie gesagt, es bestünde kein Änderungsbedarf. Also es soll alles so bleiben, wie es ist. Der böse Anschein politischer Einflussnahme soll bleiben. Es soll intransparent bleiben. Und enge rechtliche Bahnen schweben Ihnen auch nicht vor?
Herr Abgeordneter, Sie haben ja in der Tat darauf verwiesen, dass es einen Referentenentwurf bereits gab. Der hat allerdings keine Zustimmung gefunden, weder im Bundestag noch, wenn ich es richtig gesehen habe, auch im Rahmen der Bundesländer. Wir haben ja mittlerweile in anderen Ländern auch andere Ansätze. Es gibt aber keinen, den die Bundesregierung bis jetzt für so überzeugend hält, dass wir die derzeitige Rechtslage verändern wollen würden.
Vielen Dank. Dann rufe ich auf die Frage Nummer 3 des Abgeordneten Dr. Ingo Hahn mit dem Thema mögliche Konsequenzen nach Kritik am Entwurf des Gesetzes gegen digitale Gewalt wegen möglicher unverhältnismäßiger Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Herr Staatssekretär.
Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter, das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat die Stellungnahmen zum Diskussionsentwurf des Gesetzes gegen digitale Gewalt aus der letzten Legislaturperiode umfangreich ausgewertet. Der Gesetzentwurf wird auf dieser Grundlage derzeit noch überarbeitet. Wir sind jedoch der Ansicht, dass die tatbestandlichen Voraussetzungen für Accountsperren bereits in dem Diskussionsentwurf aus der letzten Legislaturperiode ausreichend hoch waren und den verfassungsrechtlichen Vorgaben genügten.
Herr Abgeordneter, haben Sie eine Nachfrage?
Vielen Dank, Herr Staatsminister Schwabe. Ich hätte tatsächlich eine Nachfrage. Das ist ja ein Grundrecht sozusagen, Artikel 5, und ganz wichtig für unsere Presse- und Meinungsfreiheit ist das eben auch. Und hier ist gerade dieses Thema Kontosperrung, Identitätsherausgabe sehr kritisch zu sehen. Und gerade dieser Punkt zu Unrecht betroffene Bürger ist aus meiner Perspektive nicht genau hier berücksichtigt. Genau das fehlt im Entwurf. Und deshalb frage ich Sie, gerade Fristen zur Korrektur, sofortige Wiederherstellung oder eine Entschädigung, das wären Punkte, die hier eigentlich stärker berücksichtigt werden müssten, und zwar im Interesse der nicht schuldigen Nutzer.
Herr Abgeordneter, wir sind in der Tat in einer schwierigen Rechtsabwägung. Ich meine, wir kennen ja alle die öffentliche Debatte. Auf der einen Seite gibt es wirklich unsäglichste Diffamierungen, gegen die sich Menschen auch schützen können müssen, auch im digitalen Raum. Auf der anderen Seite wollen wir die Freiheit des Wortes schützen. Ich kann das mal ganz persönlich sagen. Ich bin sehr viel international unterwegs gewesen und immer noch und weiß, dass es Länder gibt, wo Menschen darauf zählen müssen, dass sie zum Beispiel auch gelegentlich anonym Regierungen kritisieren können. Das ist die Abwägung, die wir vornehmen. Wir haben die Kritik gelesen und wir sind dabei, den Gesetzentwurf zu überarbeiten und nehmen gerne alle Anregungen auf und werden Ihnen dann bei Zeiten einen Entwurf vorlegen, den wir dann natürlich ausführlich parlamentarisch diskutieren können.
Möchten Sie eine weitere Nachfrage stellen?
Sehr gerne. Vielen Dank, Herr parlamentarischer Staatssekretär. Ich hätte tatsächlich die Frage, Sie haben es gerade erwähnt, das ist ein Grundrecht, eigentlich auch ein Pfeiler unserer Demokratie, gerade diese Meinungs- und Pressefreiheit. Und in dem Sinne finde ich es ja sehr bedenklich, dass in diesem Gesetzesentwurf Kontosperrungen auch tatsächlich dann schon möglich sind, wenn zum Beispiel die betreffende Person nicht eine Unterlassungserklärung unterschrieben hat oder vielleicht sogar auch verletzt hat. Kommen wir da nicht in das Problem, dass wir diese Grundsäule unserer Demokratie gerade mit Kontosperrungen, das große Thema Kontosperrungen, hier doch etwas zu früh einschränken?
Herr Abgeordneter, das ist die Abwägung, die wir, glaube ich, in der gesamten Gesellschaft vornehmen, aber nicht nur in Deutschland. Das ist ja eine europaweite und weltweite Diskussion. Ja, wir wollen, dass das freie Wort geschützt wird, aber wir wollen natürlich am Ende auch, dass effizient vorgegangen werden kann und dass sich Menschen auch nicht, indem sie sich zum Beispiel gar nicht äußern und sich verhalten zu einer Situation, dem entsprechend entziehen können. Deswegen sage ich nochmal, nehmen wir das Thema des Schutzes der Privatheit und der Person in der digitalen Welt sehr ernst, schauen uns aber alle Stellungnahmen an und überarbeiten den Entwurf und werden ihn im Rahmen dieser Legislaturperiode vorlegen.
Danke.
Eine Nachfrage zu diesem Thema hat der Abgeordnete Peterka.
So, ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Also ich halte diesen Gesetzentwurf natürlich für absolut übergriffig mit Meinungsfreiheit, freiheitlicher Ansatz im Zusammenleben hat das nichts mehr zu tun. Aber es ist vor allem auch zu kritisieren, dass hier der Begriff der Gewalt inflationär verwendet wird. Deswegen frage ich Sie, wie vielleicht die Ministerin oder Ihr Haus dazu steht, diesen Begriff der Gewalt hier derart auszuwalzen. Der Begriff wurde ursprünglich ja trennscharf verwendet für, naja, ich habe kein anderes Wort, Gewalt einzusetzen. Wenn ich jetzt im Internet jemandem beleidige, wenn ich ihn einschüchtere, ist das per Definition gerade keine Gewalt. Also wird sich hier nicht die Realität gemacht, wie man sie gerne hätte, indem man diesen schweren Begriff der Gewalt hier auf etwas verwendet, was per Definition keine Gewalt ist. Ich will nicht verharmlosen, was passieren kann im Internet. Die Strafgesetze gelten dort, aber hier wird die Realität wieder verbogen, wie man sie gerne hätte.
Herr Abgeordneter, ich meine, wir kennen ja alle die Beispiele oder viele der Beispiele schrecklichster Art, die wirklich Menschen massiv, dramatisch in ihrem Leben beeinträchtigen, wo Dinge passieren, die man ja wahrscheinlich, hoffentlich in dem direkten Gegenüber nie so äußern würde oder die man nie so tun würde, ohne dass jedenfalls dann auch strafrechtlich daraus eine Konsequenz erfolgt. Aber ich will es nochmal sagen, es ist eine Abwägung und die ist nicht einfach, die ist nicht leicht. Die Bundesregierung macht sich das nicht leicht, das Ministerium macht sich das nicht leicht. Deswegen nehmen wir auch viele Bedenken auf, unterschiedlicher Art, verarbeiten das im Rahmen eines Entwurfes dieses Gesetzes, den wir Ihnen dann vorlegen und dann werden wir das Ganze im Detail natürlich hier demokratisch diskutieren und entscheiden.
Vielen Dank. Ich rufe als nächstes auf die Frage Nummer 4 der Abgeordneten Katrin Gebel zu dem Thema Berücksichtigung häuslicher Gewalt im Sorge- und Umgangsrecht. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort zur Beantwortung.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Abgeordnete. Der bessere Schutz vor häuslicher Gewalt stellt ein wichtiges Anliegen der Bundesregierung dar. Wenn ich das anfügen darf, das merkt man, glaube ich, auch ganz persönlich der Bundesministerin. Bereits der am 19. November 2025 von der Bundesregierung im Kabinett beschlossene Entwurf zur Änderung des Gewaltschutzgesetzes, also vor wenigen Tagen, sieht durch eine Änderung im Kindschaftsrecht bereits jetzt vor, durch eine kleine Änderung im Kindschaftsrecht, aber eine wichtige, dass die elektronische Fußfessel auch zum Schutz eines Kindes vor einem gewalttätigen Elternteil zum Einsatz kommen kann. Das BMJV, damals noch das BMJ, hat im Dezember 2024 einen Diskussionsentwurf zur Reform des Kindschaftsrechts veröffentlicht, der Vorschläge zur Berücksichtigung häuslicher Gewalt im Sorge- und Umgangsrecht enthält. Zum Beispiel, dass der Schutz von Kindern auch vor miterlebter Gewalt an Bezugspersonen Teil des Kindeswohls ist und dass auch Partnerschaftsgewalt Grund für einen Umgangsausschluss sein kann. Das sind gute Vorschläge, an denen wir weiterarbeiten, um den Schutz vor häuslicher Gewalt noch weiter zu verbessern. Eine Vorlage der Reform des Kindschaftsrechts ist im ersten Halbjahr 2026 geplant. Außerdem sind im Verfahrensrecht Änderungen geplant, um den Schutz gewaltbetroffener Personen gezielt zu stärken. So soll gewaltbetroffenen Personen insbesondere die Geheimhaltung ihres neuen Aufenthaltsortes erleichtert werden, indem für Kindschafts- und Kindesunterhaltsverfahren ein Wahlgerichtsstand eingeführt wird. Außerdem soll klargestellt werden, dass Gerichte in Kindschaftssachen nicht auf ein Einvernehmen der Eltern hinwirken sollen, wenn Anzeichen für Gewalt vorliegen.
Sie haben die Möglichkeit zu einer Nachfrage.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Staatssekretär, vielen Dank für Ihre Erläuterung. Ein zentrales Problem bei Verfahren im Sorge- und Umgangsrecht im Kontext von Gewaltschutz ist ja die mangelnde Kenntnis von vielen Verfahrensbeteiligten. Das haben wir ja an vielen, vielen Stellen auch gesehen. Also die mangelnde Kenntnis zu ganz konkret geschlechtsspezifischer Gewalt und Dynamiken von häuslicher Gewalt. Was es meiner Meinung nach dringend bräuchte, wären verpflichtende und auch qualitätsgesicherte Fortbildungen, insbesondere für RichterInnen. Und solche Fortbildungen sind ja in anderen Bereichen, in anderen Themen, wie zum Beispiel Entwicklungspsychologie, im Kontext von Kindern ja auch schon verankert. Deswegen würde mich interessieren, plant denn die Bundesregierung auch solche Fortbildungen einzuführen, wie es auch in der Istanbul-Konvention, über die wir ja morgen noch mal sprechen, in Artikel 15 festgehalten ist? Und wenn nein, warum nicht?
Frau Abgeordnete, vielen Dank für die Nachfrage, die ja dieses spezielle Anliegen noch mal untermauert. Wir hatten ja schon in der Fragestunde am 12. November darüber entsprechend geredet und ich habe Ihnen damals zugesichert, dass wir auch Anregungen entsprechend mit aufnehmen. Wir sind ja genau in dieser Situation, dass wir schauen, was kann alles getan werden. Und ich glaube, die Ministerin hat mehrfach deutlich gemacht, dass zwar die Fußfessel etwas ist, was so am einprägsamsten vielleicht ist, was man sich merken kann, aber dass das, weiß Gott, nicht alles ist, dass es viel, viel mehr bedarf, Aufklärung derjenigen, die betroffen sind, welche Rechte sie haben, welche Möglichkeiten, psychosoziale Begleitung in den Gerichtsverfahren. Die Ministerin war vorher Richterin und kann darüber berichten, wie das ist, wenn diese Begleitung so nicht gegeben ist. Aber es geht auch um Aufklärung der Verfahrensbeteiligten, darum, dass Staatsanwälte, Richterinnen und Richter geschult werden und wissen, wie sie mit solchen Situationen umzugehen haben. Darüber reden wir, darüber denken wir nach und werden Vorschläge machen.
Haben Sie eine weitere Nachfrage?
Ich würde mich natürlich über die Berücksichtigung unserer Vorschläge sehr, sehr freuen. Ich bin sehr gespannt auf den Entwurf. Sie hatten die elektronische Aufenthaltsüberwachung angesprochen, über die wir ja auch schon geredet hatten. Die elektronische Aufenthaltsüberwachung wird oft verkauft als die Umsetzung des spanischen Modells. Tatsächlich gehört zum spanischen Modell ja allerdings sehr viel mehr, wie zum Beispiel auch spezialisierte Gerichte, die eben genau geschult sind, um die Dynamiken von häuslicher und Nachtrennungs Gewalt. Meine Frage wäre, wann können wir denn damit rechnen, dass der Entwurf zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung hier im Plenum eingebracht wird?
Frau Abgeordnete, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, aber ich habe letztens einer Veranstaltung beigewohnt der SPD-Fraktion zum Thema Gewalt an Frauen. Da war ein Vertreter der spanischen Botschaft anwesend, hat noch mal schildern können, welchen umfassenden Ansatz es gibt, welchen umfassenden Ansatz es in Spanien gibt und dass die Fußfessel eben nicht alles ist. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir mit Hochdruck an diesen Entwürfen arbeiten, dass der Ministerin das ganz, ganz wichtig ist und ich davon ausgehe, dass wir sehr zeitnah dazu auch entsprechend Vorschläge machen werden.
Zu einer Nachfrage zu dem Thema hat der Abgeordnete Limburg das Wort.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Staatssekretär. Anknüpfend an die Frage der Kollegin Gebel. Wir haben ja die Herausforderung im Sorge- und Umgangsrecht, dass, was ja richtig ist, Familiengerichte die Entscheidungen treffen, die aber traditionellerweise ja keine Ermittlungsbehörde sind und auch keine Ermittlungsbehörde unter sich haben. Strafgerichtsverfahren ermittelt die Staatsanwaltschaft, bevor es überhaupt zum Verfahren kommt, dann gibt es ein klar festgelegtes Ermittlungsverfahren. Wie wollen Sie denn die Familiengerichte in die Lage versetzen, diese entscheidenden Fragen, liegt Gewalt vor, liegt Partnerschaftsgewalt vor, liegt Gewalt gegenüber den Kindern vor, diese Fragen auch auszuermitteln, weil ja nicht damit gerechnet werden kann, dass das Dinge sind, die den gewalttätigen Elternteil dann quasi von sich aus offenbart. Also durch welche Maßnahmen wollen Sie unsere Gerichte in die Lage versetzen, hier auch eine fundierte Entscheidung treffen zu können in solchen Fällen?
Herr Abgeordneter, Sie haben vollkommen recht. Wir haben ja auch eine Weiterentwicklung der Einschätzung. Ich habe ja gerade darauf hingewiesen, dass die Frage von Trennungsdingen bei Kindern, Trennungsschmerzen heute vielleicht anders und die Frage des Einsatzes auch der Auseinandersetzung zwischen Eltern heute anders bewertet wird, als es vielleicht noch vor einigen Jahren entsprechend der Fall war. Wir sind der Meinung, dass die Frage eben von Gewalterfahrungen eine maßgebliche Rolle spielen muss bei solchen Entscheidungen. Am Ende braucht es Aufklärung, braucht es die gesellschaftliche Debatte. Ich will darauf verweisen, dass wir ja auch im Rahmen der Haushaltsverhandlungen Finanzmittel zur Verfügung gestellt bekommen haben, dankenswerterweise vom Deutschen Bundestag für umfängliche auch Aufklärungskampagnen, die wir in ganz Deutschland durchführen wollen. Aber ja, die Frage, wie kann man denn am Ende Gerichte in die Lage versetzen, auch diese Fragen so zu durchdringen, wie der Gesetzgeber das intendiert, ist eine, der wir uns vielleicht gemeinsam auch noch mal stärker widmen müssen.
Dann rufe ich jetzt auf die Frage Nummer 5 der Abgeordneten Dr. Lena Gumnior zum Thema Pläne der Bundesregierung zum Schutz von Frauen vor voyeuristischen Bildaufnahmen im öffentlichen Raum. Herr Staatssekretär.
Frau Präsidentin, Frau Abgeordnete, voyeuristische Bildaufnahmen sind eine Erscheinungsform der sogenannten bildbasierten sexualisierten Gewalt. Insoweit prüft das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz derzeit, wie der Auftrag aus dem Koalitionsvertrag, Strafbarkeitslücken bei bildbasierter sexualisierter Gewalt zu schließen und dabei auch Deepfakes und deren Zugänglichmachung gegenüber Dritten zu erfassen, am besten umgesetzt werden kann. Diese Prüfungen stehen im Zusammenhang mit dem Entwurf eines Gesetzes gegen digitale Gewalt, das auch die Durchsetzung privatrechtlicher Ansprüche bei Verletzung des Persönlichkeitsrechts im Internet verbessern soll, wir sprachen da schon drüber. Insbesondere sollen die Betroffenen leichter die Identität des Rechtsverletzers ermitteln können, um Ansprüche auf Beseitigung, Unterlassung und Schadensersatz durchsetzen zu können. Die neuen Regelungen sollen greifen, wenn der Nutzer gegen strafrechtliche Vorschriften verstoßen hat. Zudem wird aus dem Etat des BMJV auch 2026 die Organisation HateAid unterstützt werden. Mit einem umfangreichen Beratungsangebot berät HateAid seit 2018 Personen, die von digitaler Gewalt betroffen sind. Ziel der Beratung ist es, Betroffene in ihrer Situation ernst zu nehmen, aufzufangen und sie zu bestärken, sich gegen digitale Angriffe zur Wehr zu setzen. Für die Jahre 2026 bis 2028 ist ein überjähriges Projekt mit verschiedenen Schwerpunkten geplant, das unter anderem die Beweissicherung zur Rechtsdurchsetzung bei bildbasierter sexualisierter Gewalt erfasst. Neuregelungen wie die bis 2026 ins nationale Recht zu überführende Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen sollen in der Breite bekannt gemacht werden. Da waren wir gerade schon. Hierfür soll etwa die Aufbereitung für Polizei und Justiz durch Workshops und Vorträge und eine enge Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Partnern, wie zum Beispiel mit Frauenberatungsstellen, erfolgen.
Haben Sie eine Nachfrage, Frau Abgeordnete?
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Staatssekretär. Ich würde noch mal auf die voyeuristischen Bildaufnahmen zurückkommen. Die Diskussion wird in Japan schon seit einigen Jahren geführt und die haben Maßnahmen eingeführt, wie zum Beispiel, dass sich an mobilen Endgeräten das Klickgeräusch beim Auslösen der Kamera nicht mehr ausstellen lässt oder auch vereinfachte Meldestellen, wenn entsprechende Aufnahmen in sozialen Medien erscheinen. Wie steht das Justizministerium zu solchen Maßnahmen?
Frau Abgeordnete, das sind interessante Vorschläge. In der Tat, es ist ja nicht so ganz einfach. Ich glaube, die Ministerin hat sich öffentlich klar positioniert, hat deutlich gemacht, dass sie eine solche gesetzliche Normierung will. Aber wir wissen gemeinsam, dass es schwierig ist, solche voyeuristischen Aufnahmen, gezielte voyeuristische Aufnahmen auch abzugrenzen von gewöhnlichen und sozial üblichen Aufnahmen im öffentlichen Raum. Und wir wissen gemeinsam, dass das Strafrecht wirklich das schärfste Schwert des Rechtsstaates ist. Deswegen nochmal, die Ministerin will das. Wir arbeiten daran. Aber in der Tat, wir lernen gerne von Erfahrungen aus anderen Ländern. Und ich glaube, das ist so ein Thema, das sollte uns alle umtreiben, weil wir ja nicht wollen, dass insbesondere Frauen von solcher Gewalt betroffen sind, sich so fühlen, wie sie sich da fühlen. Aber es ist nicht so ganz einfach, deswegen arbeiten wir intensiv daran und nehmen gerne alle Anregungen dazu auf.
Sie können eine weitere Nachfrage stellen.
Ja, vielen Dank. Genau, deswegen habe ich auch noch mal betont, wie wichtig es ist, Regelungen außerhalb des Strafrechts zu finden, die Betroffene eben zu schützen können. Jetzt haben wir aber schon seit einigen Jahren die Strafbarkeit des sogenannten Upskirtings im Strafgesetzbuch. Wie bewertet denn das Ministerium jetzt rückblickend die Wirksamkeit dieser Norm? Weil daraus können wir vielleicht auch Rückschlüsse darauf ziehen, wie wir mit einer kommenden Strafbarkeit für voyeuristische Bildaufnahmen umgehen können.
Frau Abgeordnete, in der Tat, wir haben das seit einigen Jahren und jetzt will ich aufpassen, dass ich mich nicht verhedder in unterschiedlichen Beschreibungen von Situationen. Aber es ist wirksam. Es ist wirksam, aber es ist wahrscheinlich leichter in der Definition als die Frage, was sind am Ende voyeuristische Aufnahmen. Deswegen ist die Abgrenzung da ein Stück weit schwieriger. Aber es zeigt, dass wir uns auch an schwierige Materien und schwierig abzugrenzende Bereiche heranwagen sollten, weil es einfach gesellschaftlich ganz wichtig ist, dass wir dort Regulierungen vornehmen.
Zu einer Nachfrage zu dem Thema hat jetzt die Abgeordnete Katrin Gebel das Wort.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, für das Zulassen dieser Nachfrage. Herr Staatssekretär, ich würde ganz gerne an das Thema Gewaltschutz anschließen. Und zwar würde ich ganz gerne wissen, ob die Bundesregierung plant, eine einheitliche Definition aber auch eine einheitliche Erfassung von Femiziden in Deutschland eben einzuführen, vor dem Hintergrund, dass 909 Frauen und Mädchen im Jahr 2023 Opfer von so einem versuchten oder vollendeten vorsätzlichen Tötungsdeliktes wurden und es damit 2,5 mögliche Femizide pro Tag in unserem Land gab. Ich glaube, das ist für uns alle sehr besorgniserregend. Was gedenken Sie dort zu tun?
Frau Abgeordnete, vielen Dank für die Nachfrage. Warum sage ich Ministerin? Weil ich wollte sagen, dass die Ministerin die gelegentliche zu Rechten sitzt. Ist auch gerade nicht. Letztens ja eine Studie entsprechend vorgestellt hat, zusammen unter anderem mit dem Herrn Innenminister. Und wir in der Tat weiteren Forschungsbedarf in dem Bereich haben. Es gibt keine ganz konkreten Planungen in diese Richtung, aber auch da, glaube ich, können wir gemeinsam voneinander lernen und überlegen, was brauchen wir noch stärker an Empirie, um entsprechend auch gesetzgeberisch und gesellschaftlich dagegen vorgehen zu können.
Vielen Dank. Ich rufe jetzt auf die Frage Nummer 6 der Abgeordneten Dr. Lena Gumnior zu dem Thema Unterschiede zwischen einem möglichen Gesetzentwurf der Bundesregierung und einem Bundesratsentwurf zur Strafbarkeit von K.O.-Tropfen. Herr Staatssekretär.
Frau Präsidentin, Frau Abgeordnete, der Entwurf nebst Begründung wurde am 24. November 2025 auf der Homepage des BMJV, wie Sie wahrscheinlich auch schon gesehen haben, zwischenzeitlich entsprechend veröffentlicht. Und da kann man sich dann selber ein Bild davon machen, was die Unterschiede sind. Aber ich kann es ja mal zusammenfassen, für die, die es noch nicht gesehen haben. Abweichend vom Vorschlag des Bundesrates sieht der Entwurf vor, künftig in § 177 Absatz 8 Nummer 1 Strafgesetzbuch und § 250 Absatz 2 Nummer 1 Strafgesetzbuch klarstellend die, Zitat, gefährlichen Werkzeuge und, Zitat, Mittel gleichermaßen aufzuführen. Der Entwurf des Bundesrates für ein Gesetz zur strafrechtlichen Bekämpfung der Verabreichung sogenannter K.O.-Tropfen zur Begehung von Raub- und Sexualdelikten sieht hingegen vor § 177 Absatz 8 Strafgesetzbuch und § 250 Absatz 2 Strafgesetzbuch um die Bestimmung, Zitat, Anfang, zur Ausführung der Tat dem Opfer Gift oder andere gesundheitsschädliche Stoffe beibringt, Zitat zu Ende, zu ergänzen. Diese Ergänzung entspricht dem Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung im Sinne des Paragraphen 224 Absatz 1 Nummer 1 Strafgesetzbuch. Der vom BMJV vorgelegte Referentenentwurf, so würde ich das bewerten, hat demgegenüber den Vorteil, dass das Ministerium hat mir aufgeschrieben, alle Aggregatzustände erfasst werden. Also ich würde mal sagen, alle Gefährdungen, also umfassend alles, was man tun kann, um entsprechend solche Raub- und Sexualdelikte vorzubereiten, dass das alles erfasst wird. Zugleich wird die Diskrepanz im Wortlaut zu den Auffangtatbeständen der Paragraphen 177 Absatz 7 Nummer 2 und 250 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe B Strafgesetzbuch beseitigt. Es besteht zudem bei dieser Lösung ein geringeres Risiko, dass der Bundesgerichtshof Einzelne der in § 224 Absatz 1 Nummer 1 Strafgesetzbuch enthaltenen Voraussetzungen künftig restriktiv auslegt.
Punktlandung. Sie haben die Möglichkeit zu einer Nachfrage.
Ja, vielen Dank. Es ist natürlich besonders schön, wenn sich die Frage in der Zwischenzeit selbst überholt. Aber vielen Dank nochmal für die Erklärung. Wir blicken ja trotzdem auf diese Fälle von Giselle Pellicot oder auch der Steuerung F-Recherche und sehen ja auch, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist und hinter diesen Taten mit Betäubungsmitteln und K.O.-Tropfen auch ein System steckt. Wir wissen aber tatsächlich über diese Taten insgesamt relativ wenig, weil wir zum Beispiel keine Untersuchung über die Tatmotive haben. Wir haben keine Fallzahlen im Dunkelfeld und wir wissen auch wenig über die Ermittlungsmethoden. Was gedenkt das Ministerium zu tun, um auch hier ein bisschen Erleuchtung ins Dunkelfeld zu bringen?
Frau Abgeordnete, auch da kann ich nur sagen, haben Sie recht. Das ist insgesamt im Bereich der Gewalt gegen Frauen. Wir hatten ja lange eine gesellschaftliche Debatte, dass auch einige gar nicht Gewalt gegen Frauen besonders erfassen wollten, weil sie gar nicht verstanden haben, dass das eine besondere, auch widerwärtige Form eben von Rechtsbrüchen in diesem Land ist. Und insofern kann ich das so gar nicht beantworten, aber ich nehme das mal mit. Und wir haben ja auch noch andere Ministerien, die sich mit solchen Fragen beschäftigen, sodass wir das gerne mal gemeinsam diskutieren, wie man da weiter für Erleuchtung sorgt.
Haben Sie noch eine Nachfrage?
Genau. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, genau, vielleicht noch eine weitere Anregung, weil vielleicht können Sie dazu auch schon was sagen. Es gibt ja mittlerweile die Möglichkeit, als Betroffene von Sexualdelikten, gerade wenn K.O.-Tropfen im Spiel waren, vertraulich die Spuren sichern zu lassen. Und es ist ja auch Kassenleistung. Wir erleben aber immer wieder, dass die Abrechnung tatsächlich sehr schwierig ist, weil die gesetzlichen Krankenkassen mit den Ländern eigene Kostentragungsvereinbarungen schließen müssen. Für Privatversicherte ist dieser Fall gar nicht geregelt. Und dadurch fallen eben viele Menschen aus dieser Kostentragungspflicht raus, was dazu führen kann, dass im Zweifel die Betroffenen nicht zu einer anonymen Spurensicherung gehen. Was könnte denn hier das Justizministerium tun oder was gedenkt das Justizministerium zu tun, um hier auch dafür zu sorgen, dass flächendeckend diese anonyme Spurensicherung für alle Menschen kostenfrei gewährleistet werden kann?
Jetzt haben Sie mich erwischt, Frau Abgeordnete. Ich bin schlicht überfragt, aber ich würde das einfach mitnehmen und gerne in die Bundesregierung einspeisen und dann finden wir eine Möglichkeit, das zu beantworten.
Vielen Dank. Damit rufe ich die Frage Nummer 7 des Abgeordneten, der Abgeordneten Iris Nieland auf mit dem Thema mögliche Maßnahmen der Bundesregierung gegen Verfahrensunterbrechungen und Prozessverschleppungen. Herr Staatssekretär.
Frau Präsidentin, Frau Abgeordnete, das geltende Recht sieht bereits Optionen vor, um Prozessverschleppungen entgegenzuwirken. Diese sind durch die Gesetze zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens und zur Modernisierung des Strafverfahrens aus dem Jahr 2017 bereits erweitert worden. Vor allem im Beweisantrags- und Befangenheitsrecht hat der Gesetzgeber Maßnahmen getroffen, um Verschleppungsabsicht zu begegnen. So können in Verschleppungsabsicht gestellte Beweisanträge kraft Sachleistungsbefugnis des Vorsitzenden abgelehnt werden. Darüber hinaus wurde ein Fristenmodell für Beweisanträge nach Abschluss der Beweisaufnahme geschaffen, das den Gerichten ermöglicht, nach Fristablauf gestellte Beweisanträge in den Urteilsbegründungen zu bescheiden. Auch dies dient der Verfahrensbeschleunigung. Zudem wurden die Regelungen des Befangenheitsrechts überarbeitet, sodass missbräuchlich gestellte Befangenheitsanträge unter erleichterten Voraussetzungen abgelehnt werden können. Abgelehnte Richter dürfen bis zur Entscheidung über das Ablehnungsgesuch ohne Beschränkung während der Hauptverhandlung mitwirken. Die im September 2025 gemäß dem Auftrag aus dem Koalitionsvertrag eingesetzte Strafprozessordnungsreformkommission in unserem Ministerium ist derzeit mit dem darüber hinausgehenden Reformbedarf befasst. Eine Arbeitsgruppe der Kommission beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Fragen der Durchführung der Hauptverhandlung, insbesondere der Verhandlungsführung. Die Kommission soll bis spätestens Ende 2026 einen Abschlussbericht vorlegen.
Frau Abgeordnete, Sie haben die Möglichkeit, eine Nachfrage zu stellen.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Zur effizienten Gestaltung von Gerichtsprozessen haben Sie das Haus BMJV vor kurzem einen Referentenentwurf zur Stärkung der Rechte auf psychosoziale Prozessbegleitung, besonders von Verletzten, insbesondere schwerer Gewalt und Sexualstraftaten, vorgelegt. Fachkreise weisen darauf hin, dass die Qualität dieser Prozessbegleitung bundesweit nicht oder nicht einheitlich gesichert ist bei der Qualifikation der Supervision. Die Zahl der Frauen, die seit 2015 Opfer von Gewalt und Sexualstraftaten Opfer geworden sind, ist explosionsartig angestiegen. Was sagen Sie den Frauen und den Opfern?
Frau Abgeordnete, auch da überlege ich jetzt gerade, wo der Zusammenhang zu der Ursprungsfrage ist, aber wir hatten die Frage
Gestaltung ja vorher von Prozessen.
Okay, da ging es um Beschleunigung, aber wir haben das ja gerade vorher.
Beschleunigung ist ein Bestandteil von Gestaltung.
Okay, aber wir haben es ja gerade entsprechend miteinander diskutiert und auch da kann ich nur sagen, wenn wir uns einig sind in diesem Haus, dass wir eine andere Qualität der psychosozialen Begleitung bei solchen Prozessen brauchen, dann ist das gut. Wir wollen dort voranschreiten. Wir haben Projektmittel im Haushalt zur Verfügung gestellt, um jedenfalls zu versuchen, zu erproben, besser zu werden in der Fläche. Aber wir sind weit davon entfernt. Und natürlich ist es mit großer Scham behaftet, dass wir es bisher nicht schaffen, Frauen ausreichend zu begleiten in solchen Situationen und dass wir alle gemeinsam alles tun müssen, gesellschaftlich, aber auch politisch, dieses zu verändern. Am Ende auch mit Geld, möglicherweise bei zukünftigen Haushaltsberatungen.
Frau Abgeordnete, Sie haben die Möglichkeit zu einer weiteren Nachfrage.
Nein, vielen Dank. Ich nehme das mit in meinen Wahlkreis. Dankeschön.
Damit kommen wir zu Frage Nummer 8 des Abgeordneten Stefan Brandner zum Thema Bewertung der Funktionsfähigkeit des Rechtsstaats. Herr Staatssekretär.
Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter, der deutsche Rechtsstaat bewährt sich tagtäglich in der Verwirklichung der im Grundgesetz verankerten rechtsstaatlichen Grundsätze. In Deutschland ist die Staatsmacht durch Gewaltenteilung begrenzt, der Staat und seine Organe sind an Gesetze gebunden und die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger sind geschützt. Der deutsche Rechtsstaat weist sich aus durch unabhängige Gerichte, die die Einhaltung von Recht und Gesetz kontrollieren, sowie durch Rechtssicherheit, die durch klare Gesetze und faire Verfahren gewährleistet wird. Dieser Rechtsstaat ist wesentlich dafür verantwortlich, dass wir in Freiheit und Frieden in Deutschland leben können. Und wenn ich das hinzufügen darf, es wäre ein großer Gewinn, wenn alle, auch im Deutschen Bundestag vertretenen Abgeordneten und Fraktionen, hinter diesem klaren Bekenntnis sich versammeln könnten. Dazu gehört übrigens auch die Zurückhaltung im Tagesgeschäft, zum Beispiel bei der Beurteilung gerichtlicher Entscheidungen. Das wäre jedenfalls mein Wunsch. Wie Sie alle wissen, sind wir dabei, den Rechtsstaat weiterzuentwickeln, auch in seiner Ausstattung weiterzuentwickeln. Deswegen gibt es ja den erneuerten Pakt für den Rechtsstaat. Wir sind in konstruktiven Gesprächen mit den Ländern darüber.
Herr Brandner, Sie haben die Möglichkeit, eine Nachfrage zu stellen.
Ja, vielen Dank. Da könnte man ja meinen, alles wäre bestens. Und warum stellt der Brandner überhaupt so kritische Fragen? Aber ich kann Ihnen jedenfalls für die AfD versichern, dass wir voll und ganz hinter dem Rechtsstaat stehen. Und ich bedauere das ähnlich wie Sie, dass hier die eine oder andere Fraktion, ich denke da an die Linken und an die Grünen, da überhaupt nichts von halten von dem Rechtsstaat. Und das Recht, wir haben es ja in Gießen gesehen, mit den Füßen treten in Deutschland. Also davon ist die Alternative für Deutschland ganz, ganz weit entfernt. Wir stehen für einen starken Rechtsstaat. Und deshalb fragen wir auch kritisch nach, wenn irgendetwas hakt. Und da hakt es natürlich seit geraumer Zeit, was die Eingangszahlen und die Abarbeitungszahlen beispielsweise bei den Staatsanwaltschaften angeht. Wir haben das zweite Jahr in Folge über 5 Millionen Neueingänge bei den Staatsanwaltschaften. Das sind 500.000 Verfahren pro Jahr mehr als noch vor etwa 5 Jahren. Wir haben gleichzeitig etwa 1 Million unerledigte Fälle bei den Staatsanwaltschaften. Und auf der anderen Seite klagen die Staatsanwaltschaften auch in zunehmendem Maße weniger an. Nur noch jeder 16. Fall wird angeklagt, der Rest wird eingestellt. Das war mal vor 5 Jahren, war es noch jeder 10. Fall. Deshalb meine Frage, wir haben den Pakt für den Rechtsstaat, wir haben alles Mögliche. Diese konkreten Probleme vor Ort, insbesondere bei den Staatsanwaltschaften, wie wollen Sie die angehen?
Herr Abgeordneter, es ist gut, wenn wir uns darin einig sind, den Rechtsstaat schützen zu wollen und alles zu tun, damit das gelingt. Wir haben ja das eine oder andere auch gemacht. Wir haben ja zum Beispiel im Bereich der Zivilprozesse ja über die Geldsummen entsprechend hochgesetzt von 5.000 auf 10.000 Euro. Und ansonsten hat natürlich der Rechtsstaat ein Problem auch mit veränderten Lagen in dieser Gesellschaft. Wir haben eine Zunahme von Digitalisierung und dort sind neue Kriminalitätsfelder entstanden, die es vorher so gar nicht gibt. Online-Betrug, digitale Gewalt und vieles andere. Und deswegen kann ich nur noch mal sagen, wir versuchen, den Rechtsstaat zu stärken, dafür zu sorgen, dass Verfahren schneller abgearbeitet werden können, dadurch, dass dem Rechtsstaat auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung stehen. Dazu gehört eine Verbesserung der Digitalisierung, dazu gehört eine Verschlankung und Beschleunigung von Verfahrensabläufen und eben auch eine Verbesserung der personellen Stärkung der Justiz. Und das Ganze wird aus dem Bundeshaushalt mit 54 Millionen in den nächsten Jahren in dieser Legislaturperiode finanziert.
Herr Brandner, Sie haben die Möglichkeit zu einer weiteren Nachfrage.
Ja, gerne. Also was jetzt die Entlastung oder die Stärkung der Staatsanwaltschaften angeht, habe ich jetzt nichts gehört. Das war ja der Ansatz meiner Frage. Und wenn Sie sagen, ja, wir haben die Zuständigkeitsstreitwerte bei den Amts- und Landgerichten geändert, das hat an dem Rechtsstaat, das ändert ja an der Belastung der Staatsanwaltschaften nicht ansatzweise irgendetwas und auch nicht in der Zivilgerichtsbarkeit. Dadurch, dass andere Gerichte zuständig sind, verringern sie ja nicht die Verfahren. Also ich weiß nicht, wer Ihnen da die Antwort aufgeschrieben hat. Also ist auch egal. Wir haben noch eine zweite Baustelle, noch viele Baustellen, aber eine zweite Baustelle sind auch die Verwaltungsgerichte. Die ächzen ja unter dem Eingang von Asylklagen. 150.000 ungefähr geschätzt allein in diesem Jahr neue Eingänge bei den Verwaltungsgerichten in Asylverfahren. Wir haben dadurch extrem lange Verfahrenszeiten bei den Verwaltungsgerichten, sogar die Eilverfahren dauern teilweise Monate oder Jahre. Da meine Frage nochmal, dieser Komplex Asylklageindustrie, gehen Sie da ran oder lassen Sie den auch links liegen?
Herr Abgeordneter, Ihnen ist ja nicht verborgen geblieben, dass wir uns mit Migrationsfragen sehr ausführlich beschäftigen, allerdings in rechtsstaatlicher Art und Weise. Wir brauchen eine Regulierung von Zuwanderung, von Migration. Wir brauchen auch schnellere Asylverfahren. Wir brauchen aber am Ende trotzdem einen funktionierenden Rechtsstaat. Und deswegen ist es am Ende so, dass die Menschen die Möglichkeit haben, wie alle anderen Menschen, auch zu klagen, wenn sie mit einer Entscheidung nicht einverstanden sind, vor einem Verwaltungsgericht und auch im Zweifelsfall nochmal in die Revision zu gehen. Das wird auch, wenn die Belastung hoch ist, so bleiben. Wenn die Zahlen insgesamt allerdings zurückgehen, und das können wir ja gerade sehen, wird sich das natürlich auch mittelfristig in der Belastung geringeren Belastung der Verwaltungsgerichte niederschlagen.
Jetzt hat noch zu einer weiteren Nachfrage der Abgeordnete Schröder das Wort.
Sehr geehrter Herr Staatssekretär, Justiz ist bekanntlich blind. Sie haben vom funktionierenden Rechtsstaat gesprochen. Ich möchte mal 3 Fälle hinweisen. Wir hatten in der letzten Legislatur die Aussage Schwachkopf Professional. Das hat demjenigen eine Hausdurchsuchung eingebracht. Wir hatten eine unterirdische Diffamierung unserer Fraktionsvorsitzenden. Das Ergebnis war null. Und ich kann Ihnen aus meinem Kreis allein einen Aktenordner bringen. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Da wird gesungen, AfDler gibt es in jeder Stadt, bildet Banden, macht sie platt. Und wenn man das anzeigt, kriegt man von der Justiz mitgeteilt, das könnte ja auch die Einladung zum Rhetorikwettbewerb sein. Ist das die blinde Justiz? Ist das funktionierende Rechtsstaat? Oder wie beurteilen Sie das Ganze?
Herr Abgeordneter, ich meine, das ist so, ich könnte Beispiele aus meinem eigenen Leben anführen, dass der Rechtsstaat nicht immer so agiert, wie man sich das persönlich wünscht. Trotzdem ist dieser Rechtsstaat unabhängig. Zu einzelnen Verfahren kann und will ich mich hier nicht äußern.
Vielen Dank. Damit kommen wir jetzt noch zu zwei Fragen, die nicht beantwortet werden. Das ist einmal die Frage Nummer 9 des Abgeordneten Bernd Schattner zu dem Thema Häufigkeit etwaiger Treffen der Bundesjustizministerin Dr. Stefanie Hubig mit Kandidaten für das Bundesverfassungsgericht. Die wird nicht beantwortet, weil der Abgeordnete Schattner nicht da ist. Genauso wie die Frage Nummer 10 zu dem Thema mögliche Wiedereinbringung des Entwurfs eines Gesetzes zur Verdeckung Ermittlern. Damit beende ich jetzt die Fragestunde und komme zu dem Zusatzpunkt Aktuelle Stunde der Fraktion.